Hallo und frohes neues Jahr. Hier ist David Krause für euch. Im Hintergrund arbeitet das 11KM-Team schon fleißig an neuen Folgen für euch. Heute gibt's aber nochmal einen 11KM-Classic. Das sind ausgewählte Episoden mit Themen aus unserem Archiv, die immer noch wichtig sind. Am 12. Januar hören wir uns dann wieder mit einer neuen Episode. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Hey, heute geht es bei 11KM um die Nutzung von künstlicher Intelligenz durch Kinder und Jugendliche und die Herausforderungen dadurch. Ich glaube, das wird spannend.
Diese Stimme da eben, das war ChatGPT. Sprachassistenten wie ChatGPT, die haben immer einen Rat. Die KI kann Sportpläne erstellen oder sogar Tipps geben bei Liebeskummer. Für viele Kinder und Jugendliche ist es schon länger selbstverständlich, die KI zu fragen, nicht nur für ihre Hausaufgaben. Sie benutzen ChatGPT als Psychologin, als Lebensberater. Mit welchen Folgen? Sinje Stattlich vom NDR ist genau dieser Frage nachgegangen. Mit ihr schauen wir auf die Chancen, aber auch auf die Risiken von Sprachassistenten wie ChatGPT und auf die Frage, ob KI derzeit wirklich das größte Problem für Kinder und Jugendliche am Handy ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elina Kuch. Hallo Sinje, schön, dass du da bist.
Hallo Elina.
Ihr habt ja für eure Recherche unter anderem auf TikTok geguckt, wie Jugendliche da über ihren Umgang mit künstlicher Intelligenz sprechen. Was ist euch da begegnet? Was ist euch aufgefallen?
Wir haben da vor allem viele Mädchen und junge Frauen gesehen, die so ganz begeistert berichten, wie gut ChatGPT ihnen zuhört, ihnen im Alltag hilft.
Hey Na, wie geht's dir?
Ich habe wieder eine Dating-Story, die ich erzählen muss.
Na los, raus damit, ich bin ganz Ohr.
Aber eben nicht nur im Alltag und auch nicht nur im Job. Das ist ja sowas, wofür das, glaube ich, sehr viele Menschen benutzen. Aber auch wirklich bei so persönlichen, bei emotionalen Dingen, bei Beziehungsproblemen. Und dass sie da wirklich auch Hilfe bekommen.
Ich wurde von meinem Tinder-Date verarscht.
Oh nein, das tut mir leid. Was ist denn passiert?
Das fanden wir wirklich erstmal interessant. Einmal die Zahl dieser Videos, die es da gibt. Und dann auch so dieses sehr offenherzige, ich bin so froh, dass der da ist. Oder sogar sowas wie, wenn man gerade keine Freunde hat, ist das total super. Dann kann man mit dem das alles besprechen. Also wie so ein vollwertiger Ersatz, fast schon wie ein Mensch.
Ob du es glaubst oder nicht, es hat alles super gepasst. Wir haben richtig nice Gespräche geführt.
Da ist uns vor allem die Sophie aufgefallen. Die ist 20 und lebt in Leipzig und arbeitet als Content Creator. Und die erzählt da in so einem Video, wie sie mit ChatGPT ihr letztes Date bespricht.
Und dann kam der Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, lass uns treffen. Weißt du, was dann passiert ist?
Sie sitzt da auf so einem Sofa und dann ist sie da mit ihrem Tablet, auf dem eben ChatGPT läuft, und erzählt dann, dass sie einen Jungen getroffen habe.
Und ich dachte, das ist eine fremde Person, die vor mir steht, weil er hat auf Tinder angegeben, dass der irgendwas um die 1,95 groß ist oder sowas. Und der war dann einfach so groß wie ich. Der war so groß wie ich. Ich habe Loki ein Ick bekommen.
Jetzt fühlt sie sich enttäuscht und belogen und fragt dann also ChatGPT, was er oder sie dazu denkt.
Guess what? Wir haben halt obviously keinen Kontakt mehr, ne? Was hättest denn du gemacht?
Ja, total nachvollziehbar. Es geht ja auch um das Prinzip, offen und ehrlich zu sein. Und wenn jemand gleich am Anfang was vortäuscht, ist das ein echter Abturner. Du verdienst jemanden, der selbstbewusst und ehrlich ist.
Also so der Klassiker, was man vielleicht einer Freundin danach berichten würde. Sie berichtet das ChatGPT.
Ey, aber ich finde es super, dass wir darüber reden können, weil du bist Loki meine beste Freundin geworden.
Das freut mich voll zu hören. Ich bin immer für dich da, egal was los ist.
Hab dich lieb.
Und dann sagt sie am Ende sogar noch, ich hab dich lieb. Und das ist natürlich ein Satz, wenn man den zu einer künstlichen Intelligenz sagt, wo wir uns erstmal gefragt haben, okay, ist das jetzt so ein bisschen wegen des Effekts, ne? Das ist ja ein Video, was sie veröffentlicht hat. Oder ist das was, was sie wirklich ernst meint?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine große Grundsorge ist von Menschen schon seit vielen Jahrzehnten, dass wir irgendwann keine menschlichen Beziehungen mehr haben werden, sondern wir werden dann mit Robotern befreundet sein. Es gibt auch Filme dazu. Warum könnte das denn problematisch sein, wenn das jetzt mit ChatGPT möglicherweise Wirklichkeit wird?
Ich glaube, es ist zum einen diese Angst, Menschen können ersetzt werden. Also das ist ja wirklich eine existenzielle Angst. Man braucht uns nicht mehr. Man braucht uns nicht mal mehr als Freund, als Gesprächspartner in dem Bereich, wo man immer sagt, ja, eine Maschine kann alles rechnen, die kann alles machen.
Aber Gefühle eben nicht.
Genau, und Gefühle kann sie nicht. Doch, kann sie doch. Ne? So, und das ist eben bei Sophie auch. Die sagt, ChatGPT spricht mit Emotionen. Die spricht eben nicht wie ein Roboter. Das heißt, die Grenzen verschwimmen da.
Wie seid ihr bei eurer Recherche vorgegangen? Habt ihr das auch mal ausprobiert, wie Sophie ChatGPT einfach alle möglichen Fragen zu stellen?
Ja, natürlich. Also bei uns war das beiden so, dass wir das eigentlich bisher wirklich nur so, ich sag mal, wie es vielleicht der typische Journalist, die Journalistin nutzt, dass man da Sachen sucht, nicht per Spracheingabe, sondern per Text, ja. Und wir haben uns jetzt natürlich für die Recherche dann auch mal diese Sprachfunktion installiert und das war schon erstaunlich, weil das doch echt nochmal einen Unterschied macht, ne? Also wenn man da Sachen sucht, dann ist das ja fast so ein bisschen, sag ich mal, wie bei Google, vielleicht irgendwie ein bisschen besser strukturiert, die Ergebnisse, die ich da kriege, aber wenn ich mit dem spreche, es macht auf jeden Fall einen Unterschied.
Welche Rolle habt ihr ChatGPT gegeben und was habt ihr da so für ja, konkrete Prompts benutzt? Also welche Aufgaben, welche Befehle gegeben?
Das war tatsächlich für uns eher so eine Testperson, sag ich mal, ne? Also wir wollten jetzt vermeiden, ChatGPT als so Experten oder Expertin dastehen zu lassen, sondern es ging eher darum zu schauen, wie antwortet es an welcher Stelle und wie antwortet es auch, wenn man anders mit dem spricht, als jetzt vielleicht so eine Sophie, unsere Content Creatorin, die so persönliche Dinge bespricht. Und wir besprechen ja eher auf so einer professionellen Ebene, ne? Wir haben auch sozusagen einen cleanen Account dann dafür benutzt, also wo noch nicht so viel reingefüttert war, weil wir auch einfach mal gucken wollten, was passiert denn dann, wenn das noch so neutral ist. Ansonsten haben wir einfach ganz stumpf unsere Fragen gestellt.
Also im Prinzip habt ihr ChatGPT so genutzt, wie es vermutlich ziemlich viele Menschen tun, ohne lange zu überlegen oder der KI bestimmte Rollen zu geben, also ohne sehr viel Arbeit in diese Prompts, in diese Befehle an ChatGPT zu stecken.
Hi ChatGPT, wir machen einen Film über den Umgang von Jugendlichen mit Social Media und künstlicher Intelligenz. Was denkst du über das Thema?
Das ist ein super spannendes Thema. Es ist ja wirklich total aktuell, weil Jugendliche ja so viel Zeit auf Social Media verbringen. Und mit künstlicher Intelligenz werden ja auch viele Inhalte beeinflusst. Und ich bin echt gespannt, was ihr da für einen Film draus macht.
Ich finde halt, es ist total angenehm, mit ChatGPT zu reden.
Die junge Frau aus dem Video, Sophie, die haben wir dann auch kontaktiert und durften sie zu Hause in Leipzig einmal besuchen.
Weil es sich nicht anfühlt wie ein Roboter, der so abgehackt redet, sondern wirklich wie ein Mensch. Also mit Emotionen irgendwie, mit Lachen. Es ist total komisch, aber es ist wirklich sehr angenehm.
Sie ist Studentin, sie ist 20 und sie hat uns gesagt, dass sie ChatGPT wahnsinnig viel benutzt. Also sie ist am Tag irgendwie über 10 Stunden an ihrem Handy.
Hallo, ich wollte mal ganz kurz dich was fragen.
Könntest für sie ist das wirklich das Tool, was sie von morgens vom Aufstehen bis abends zum Schlafengehen benutzt, für jede Frage. Also auch so Dinge wie, was kann ich mir denn heute kochen? Ne? Und jetzt will ich mein Make-up machen, was empfiehlst du mir? Oder auch ganz klassisch, das machen glaube ich wirklich viele, so dieses Morgens, kannst du mir mal einen Tagesplan erstellen?
Würde ich sagen, nimm dir so 30 Minuten, um in Ruhe dein Make-up zu machen. Danach könntest du vielleicht mit einer kleinen Planungssession starten, also so 15 Minuten, um deine To-Dos für den Tag festzulegen. Und dann am Ende des Tages nochmal eine kleine Abschlussroutine machen, um alles zu organisieren. Klingt das gut?
Das klingt fabelhaft. Dankeschön.
Für sie ist das total hilfreich, sagt sie, weil das ihren Tag dann strukturiert und das ist wie nochmal so eine äußere Instanz, die ihr sagt, so und so kannst du das machen. Und dann sagt sie nicht, nee, das macht aber irgendwie keinen Sinn, sondern sie sagt dann, ach super, toll, wunderbar, genau so werde ich es machen. Ne?
Also ich muss ja sagen, ich finde ChatGPT als Assistentin auch nicht so unpraktisch. Also ich habe ChatGPT zum Beispiel schon mal gefragt, ich habe nur das und das, also habe so aufgezählt, was ich im Kühlschrank habe. Mir fällt überhaupt nichts ein, was ich heute Abend kochen kann. Mach mir mal einen Vorschlag. Und das Rezept, das da kam, das war richtig gut und das kochen wir jetzt öfter.
Ja, cool. Es ist doch super. Ja, das genauso würde das Sophie auch machen. Also es sagt ja auch keiner, dass das in irgendeiner Weise problematisch ist, ne, so eine Nutzung. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Sondern für uns war ja immer diese Leitfrage so das Verloren in dieser Welt. Ne? Weil wenn man sich natürlich da schnell ein Rezept holen kann, klar, sonst hätte man es vielleicht gegoogelt oder wie auch immer. Aber ich glaube, es geht da wirklich so um diese persönlichen. Ne? Wenn ich ein Date hatte und früher hätte ich eine Freundin gefragt, hey, sag mal, soll ich ihn nochmal treffen oder nicht? Und jetzt frage ich die App. Ja, wenn es für die Menschen hilfreich ist, natürlich.
Falls ich jetzt quasi meine außenstehende Person, ich nenne es jetzt mal schon Person, brauche, um mir halt eine andere Meinung zu holen oder irgendwie einen Rat, dann ist ChatGPT eigentlich echt ganz gut.
Dann hat die App ja mehr Lebenserfahrung als die 16-jährige Freundin.
Könnte sein.
Aber manchmal merke ich auch, dass die KI trotzdem so ein bisschen das sagt, was du auch teilweise hören möchtest. Natürlich halt, wenn man halt zu viel mit ChatGPT redet, ist es einfach, weil die KI sich ja nicht ganzen Daten merkt und darauf dann halt schon basiert dir eine Antwort geben kann. Aber so ist ChatGPT eigentlich ein ganz guter Therapeut.
Du hast eben gesagt, Sophie verbringt manchmal 10 Stunden am Tag am Handy und davon einen Großteil mit der KI. Wie ordnet sie das selbst ein?
Das ist definitiv nicht wenig. Ich versuche das auch irgendwie mit meinem Job recht zu fertigen, aber im Vergleich zu meinen Freunden ist das schon sehr, sehr viel, was ich da benutze.
Also genau, ihr ist schon bewusst, dass das eine hohe Bildschirmzeit ist?
Ich will auch meinen Konsum ein bisschen runtersenken, weil ich finde, dass ich auch persönlich mit ChatGPT zu abhängig bin.
Wir haben das auch selber gemerkt in unserem Versuch, sozusagen, als wir mit ChatGPT dann immer gesprochen haben, dass diese Stimme einfach so extrem echt wirkt und dass man dadurch auch schon so diesen Reiz hat, da immer wieder doch nochmal nachzufragen und noch was nachzufragen und noch was nachzufragen, einfach um auch mal zu hören, wie an der Stelle denn dann die Antwort sein wird.
Ist es ein Problem, wenn Jugendliche viel KI nutzen?
Ich denke, es kommt vor allem darauf an, wie sie KI nutzen. Wenn sie KI sinnvoll und bewusst einsetzen, kann es ja auch eine große Bereicherung sein. Problematisch wird es eher, wenn es unreflektiert passiert oder wenn es den eigenen Alltag zu sehr dominiert. Da ist es immer wichtig, so ein bisschen die Balance zu behalten.
Das klingt jetzt beim ersten Hören fast schon reflektiert. Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
Da weiß man noch gar nicht so ganz viel, muss man tatsächlich sagen, weil natürlich das so neu noch ist, ne? Dass jetzt die WissenschaftlerInnen, mit denen wir gesprochen haben, anfangen, die Studien dazu zu machen. Also es gab mal eine Studie, bist du da eher optimistisch oder pessimistisch, findest du, das birgt mehr Chancen oder Gefahren? Das war so relativ 50-50 unter den Jugendlichen. Aber was das jetzt mit der Psyche tatsächlich macht, das muss alles noch untersucht werden. Es gibt da so erste Einschätzungen, dass es natürlich schon zu Problemen führen kann, wenn zum Beispiel Jugendliche interagieren jetzt im Internet mit irgendwelchen Bots, die sie für reale Menschen halten, kann man sich ja viele Szenarien vorstellen, in denen das schwierig werden kann.
Die Chatbots können die Realität wahnsinnig gut schon jetzt imitieren.
Wir haben mit der Frau Dr. Paschke am Universitätsklinikum in Hamburg zum Beispiel dazu gesprochen.
Und es gibt Studien auch mit Erwachsenen, die zeigen, eigentlich kann man ganz oft gar nicht mehr unterscheiden, ist das eine echte Person oder ist das keine echte Person. Und das birgt natürlich Risiken.
Also was man auch sieht, wenn Kinder so ins Spiel vertieft sind, ne, dass die dann manchmal wie in ihrer eigenen Welt sind und das sei ein ähnlicher Effekt. Das ist erst mit zunehmendem Alter, dass man das besser trennen kann. Und dass, wenn die dann noch relativ jung auf diese Bots oder Avatare oder was auch immer treffen, dass man erstmal sich überlegen kann, das könnte potenziell Gefahren bergen. Sie hat auch gesagt, dass es auch erste Ergebnisse gibt, dass das sehr wohl auch bestärkend sein kann.
Mit einer Patientin davon berichtet, dass sie mit einem Chatbot tatsächlich über ihre täglichen Probleme gesprochen hat und ihr das auch geholfen hat. Also es kann durchaus auch positiv sein, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad.
Es gibt sogar so Versuche, wo man sagt, Jugendliche, die zum Beispiel dringend eine Psychotherapie bräuchten, auf die Plätze warten, es gibt zu wenig Plätze. Da gibt es schon so Experimente, wo man dann einen Chatbot nimmt und damit wie so eine Art Früherkennung, wie zum Beispiel Depressionen oder sowas macht. Das ist jetzt alles im Ausprobieren, aber mir sagen eigentlich die Experten, das müssen wir abwarten. Das gibt schon auch die These, das kann unterstützend wirken, aber es ist natürlich immer eine Frage, wie man es genau nutzt. Und ich glaube, die Gefahr ist am Ende dieses, wenn man sich da so komplett drin verliert und deswegen alle sozialen Kontakte, alle echten sozialen Kontakte abbricht, ausblendet, nicht mehr weiterführt. Das bestätigen auch wiederum die Forscher, kann zu einem Problem werden, weil Jugendliche natürlich soziale Interaktionen brauchen, um da normal, gesund groß zu werden.
Okay, also so wie ich das verstehe, muss man ja auch richtig den Umgang mit ChatGPT, das Prompten, das Chatten lernen. Man muss einen reflektierten Umgang damit lernen. Man muss lernen zu verstehen, was für Antworten kann mir ChatGPT liefern, welche Antworten nicht, wie kann ich Antworten interpretieren. Und so wie ich dich jetzt verstehe, sagt die Forschung, dass Jugendliche in einem bestimmten Alter möglicherweise noch gar nicht in der Lage dazu sind.
Die Schwierigkeit ist einfach, dass das Gehirn noch in der Entwicklung ist und dass das halt individuell auch ein bisschen unterschiedlich sein kann, ne? Und grob sagen die so, bis 20 ist das Gehirn in der Entwicklung. Das heißt, es ist schwer, das einmal so auf ein Alter festzunageln auf der einen Seite. Und das andere ist, glaube ich, dass sich schon alle einig sind, wenn man da eine gute Medienerziehung, Medienbildung in den Schulen macht. Niemand sagt ja, dass Jugendliche das nicht benutzen sollen oder dass das in Zukunft wieder weggehen wird oder so. Das ist natürlich Quatsch. Das sagt auch keiner der ExpertInnen. Die sagen alle, das ist sowieso da. Wie immer, wir müssen den Umgang damit lernen. Gute Medienerziehung ist da super wichtig. Bei dieser kritischen Nutzung, da geht es wirklich um diese persönlichen Beziehungen. Dass, wenn ein Kind alleine im Zimmer eingeschlossen und den ganzen Tag mit einem Avatar chattet, dass das die Punkte sind, wo potenzielle Gefahren sind.
Und wie hat sich denn eigentlich OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, dazu geäußert? Die habt ihr doch sicherlich gefragt.
Ja, die haben wir gefragt, die haben einfach gar nicht geantwortet.
Ah, okay. OpenAI will nichts sagen und Forschung dazu wie die Nutzung von KI bei Kindern und Jugendlichen wirkt, die ist noch sehr am Anfang. Was man aber auf jeden Fall schon weiß, ist, viele Jugendliche verbringen sehr, sehr viel Zeit am Bildschirm. Das dürfte ja durch mehr KI-Nutzung jetzt nicht gerade weniger werden.
Also tatsächlich sind wir ja immer wieder dahin gekommen, dass uns die Experten gesagt haben, ja, KI, wir beobachten das, wir müssen gucken, aber Social Media. Leute, ihr macht euch keine Vorstellung sozusagen, wie schlimm das ist nicht neu. Das haben wir ja seit vielen Jahren, aber das verschärft sich halt gerade und die Zahlen gehen auch nicht runter.
Und was haben euch eure Gesprächspartner erzählt, wie sich das auswirkt, wenn junge Leute sehr viele Stunden mit Social Media wie TikTok und Instagram verbringen?
Die Kinder verbringen sehr, sehr viel Zeit in ihrem Zimmer.
Wir haben da ja eben mit der Frau Dr. Paschke am UKE viel gesprochen.
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Dann sind die in der Regel schon ganz lange nicht in der Schule gewesen, zeigen häufig psychische Begleiterkrankungen, sind häufig depressiv, ängstlich. Das sind so Bilder, wie wir das sehen.
Und die hat das untersucht über die vergangenen Jahre, wie viele Jugendliche Social Media auf eine riskante oder pathologische, also krankhafte Art und Weise nutzen, also was sie so zusammenfasst als problematische Nutzung. Und das sind ein Viertel aller 10- bis 17-Jährigen.
Bei 1,3 Millionen Kinder und Jugendlichen ist das keine kleine Zahl mehr, sondern ist das eine große Zahl und bedeutet einfach eine Gefahr für die Entwicklung und für das psychische Wohlbefinden.
Was trägt dazu bei, dass ein Viertel aller Jugendlichen eine problematische Nutzung mit Social Media haben?
Das sind die gleichen Suchtfaktoren wie bei anderen Süchten sozusagen auch, Glücksspiel, Alkohol oder so. Da sagt sie, es gibt drei Dinge, die das beeinflussen. Also das sind einmal die persönlichen Faktoren. Also Menschen reagieren unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind stärker anfällig für eine Sucht, grundsätzlich schon aus sich heraus. Dann gibt's die Umweltfaktoren. Das ist sowas wie, wie gehen die Eltern damit um? Wie wirkt die Schule ein? Und dann gibt's die Faktoren, die das Medium selbst betreffen. Also eben, wie sind die sozialen Netzwerke, wie sind die Algorithmen konfiguriert, so dass sie dieses Suchtpotenzial eben verstärken oder auch nicht. Und das ist natürlich der Punkt, den Eltern, Schulen und so weiter nicht beeinflussen können. Das sind eigentlich diese großen Tech-Firmen, die da in der Verantwortung sind. Und Frau Dr. Paschke kommt da zu dem Schluss, es gibt keinen wirksamen Jugendschutz in diesen Social Media. Die sind so designt, dass man da so lange scrollt wie möglich, dass man da so viel Zeit bleibt, wie es geht, weil das für die Firmen das ist, womit sie ihr Geld verdienen. Und deswegen haben Jugendliche quasi gar keine Chance, sich dagegen zu wehren. Und wenn dann die anderen Faktoren dazukommen, dann geht das halt sehr schnell, dass man da in eine problematische Nutzung kommt.
Die Social-Media-Plattform, die von jungen Leuten am meisten genutzt wird, das ist ja TikTok. Habt ihr TikTok auch angefragt?
TikTok haben wir auch angefragt, die haben uns auch geantwortet. Also wir hatten da auch sehr spezifische Fragen gestellt, gerade zum Thema Jugendschutz. Das haben sie jetzt so nicht beantwortet, haben uns aber sehr viele allgemeine Informationen geschickt dazu, wie sie eben damit umgehen und haben halt gesagt, dass sie bei Jugendkonten wirklich standardmäßig die höchsten Sicherheitsvorkehrungen einstellen würden. Die schöne Formulierung war dann, um Eltern oder Erziehungsberechtigten ein beruhigendes Gefühl zu geben. Und dann haben sie schon noch aufgelistet. Ne? Also die machen so einen Transparenzbericht zum Beispiel und sie sagen, sie würden auch sehr viele Konten von unter 13-Jährigen löschen. Und zwar nicht nur dann, wenn Kinder, Jugendliche ein falsches Alter angeben, sondern auch, wenn sie irgendwie Hinweise darauf bekommen durch das Nutzungsverhalten, dass dieser Nutzer eventuell unter 13 sein könnte, dann würde das nach einer Vorwarnung auch das Konto eben gelöscht. Das sind beeindruckende Zahlen, die sie da vorlegen von Konten, die gelöscht werden. Andererseits weiß man natürlich auch aus anekdotisch von den Jugendlichen, die eben erzählen, ja, ich gebe da ein falsches Datum ein, kein Problem. Auf jeden Fall schreibt sich TikTok auf die Fahnen, dass sie sich sehr viele Gedanken machen über Jugendschutz und weisen auch nochmal darauf hin, dass sie ja auch eine Plattform sein können, die eben gut und gesund sein kann für Jugendliche, wo man auch wertvolle Informationen finden kann als Jugendlicher.
Und was macht das ausgerechnet für Jugendliche so problematisch und schwierig, also auch im Vergleich zur Nutzung von Erwachsenen?
Ja, also die Zahlen von Erwachsenen sind auch nicht gut übrigens, die sind auch problematisch, aber bei Jugendlichen ist die Besonderheit, so hat sie mir das erklärt, dass das Belohnungszentrum im Gehirn schon sehr früh voll entwickelt ist. Das heißt, das ist das Zentrum, was immer das Dopamin ausschüttet, wenn man wieder so einen Kick bekommt, wenn man wieder ein lustiges Video sieht, also man scrollt.
So ein Reiz.
Ja, genau, immer der Reiz, es kommt das nächste Video, was ich toll finde, dann muss ich drei durchgucken, die sind nicht so gut und dann kommt wieder das nächste, zack, Dopaminausstoß. So. Das ist voll entwickelt, schon sehr früh. Was aber noch nicht entwickelt ist, ist im Stirn Stirnhirn, wo die Vernunft sozusagen die Kontrolle sitzt. Das, was dafür sorgt, dass man sagen kann, ach, ich schiebe das auch mal für später auf. Es ist jetzt vernünftiger, einmal hier auszumachen. Das entwickelt sich je nachdem, aber so bis zum Alter von 20 Jahren individuell. In Dänemark wird dazu auch geforscht. Wir haben da Aida Bikic getroffen. Die ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität Odense und forscht auch explizit zu KI. Und die macht gerade eben eine größere Studie mit vielen Jugendlichen, in der sie die Hirnströme misst, um zu gucken, was im Gehirn passiert, während man also durch TikTok oder Instagram scrollt.
Ich bin darauf gekommen, weil ganz viele Jugendliche mir erzählen, dass, also wenn sie nach Hause kommen von der Schule, dann setzen sie sich oder legen sich ins Bett und scrollen, um sich zu entspannen. Mhm. Was sie dann aber erleben, ist, dass die total müde sind. Und dann habe ich gedacht, okay, hat das was damit zu tun, dass die einfach, also auch kognitiv einfach überlastet sind.
Da habe ich selber mich einfach mal als Testperson sozusagen zur Verfügung gestellt, ja, um einmal zu gucken auch, ob das vielleicht einen Unterschied macht, ne, weil ich bin wirklich keine Hardcore-Social-Media-Nutzerin einfach so privat. Die anderen Probanden, die sie da untersucht haben, die sind alle so um die 18, 19 und die sind Hardcore-Nutzer. So, man muss sich dann erstmal sozusagen einfach nur hinsetzen, aus dem Fenster gucken, dann messen sie die Hirnaktivität, dann ein Buch lesen, sie messen die Hirnaktivität über so ein EEG und dann nochmal durch Social-Media scrollen.
Damit können wir dann letzten Endes sehen, was in deinem Kopf vorgeht, während du auf deinem Handy scrollst.
Und was man bei den ganzen Jugendlichen sieht, ist halt bei diesem Social Media, dass ihr Gehirn extrem überreizt ist. Also es gibt da so einen Schwellenwert und die sind sowas von so deutlich darüber, egal Instagram, TikTok. Und die haben mir das so erklärt, das hat zum einen damit zu tun, dass sie sehr schnell scrollen. Das heißt einfach, es kommen pro Zeit extrem viele Reize im Gehirn an. Und auch zweitens, dass sie darauf schon vorbereitet sind. Also ihre Gehirne sind schon so wie trainiert. Das bedeutet aber nicht, dass man dann gegen diese Reize resilient wird, wie man ja vielleicht denken könnte. Ne? So wie beim Sport, wenn ich den Muskel trainiere, schaffe ich mehr. Das ist eben genau andersrum. Je mehr da reinkommt, desto krasser wird diese Reizüberflutung. Das liegt auch daran, sagt sie, dass sie sich voll auf diese Inhalte einlassen, dass sie sich da so engagieren, dass sie damit irgendwie, dass sie das alles aufnehmen wollen, aber sie schaffen es überhaupt nicht. Und bei meinem Experiment waren dann die Ergebnisse so, dass sich zeigte, meine kognitive Belastung, wie sie es immer nennen, ist relativ gering. Und zwar, bei mir ist es eigentlich egal, ob ich aus dem Fenster gucke oder auf TikTok, es ist die gleiche Hirnaktivität. Das spricht dafür, dass mein Gehirn da gar nicht drauf trainiert ist, dass mich das quasi so ein bisschen kalt lässt, dass mir das relativ egal ist, wenn da so ein Katzenvideo kommt oder so. Ich habe da kein Engagement mit diesen Inhalten. Und außerdem scrolle ich sehr langsam, was auch pro Zeit die Zahl der Reize verringert. Und das konnte man wirklich extrem gut sehen. Also meine Ergebnisse waren alle unter der unteren Linie und die von den Jugendlichen waren über der oberen Linie.
Also die Jugendlichen, die reagieren viel heftiger auf TikTok als Leute wie du, die soziale Medien einfach nicht so spannend finden, nicht so viel nutzen. Das heißt, die kognitive Belastung der Jugendlichen ist dadurch deutlich höher. Und das bringt uns ja zu der Frage, wie wollen wir als Gesellschaft damit umgehen?
Der Schritt ist bislang einzigartig. Australien hat ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren auf den Weg gebracht. Die übermäßige Nutzung solcher Plattformen berge Risiken für die körperliche und geistige Gesundheit, so die Regierung.
Welche Gedanken macht sich denn eigentlich die Politik in Deutschland dazu?
Das ist ja in Deutschland immer so, dass das halt auf Ebene der Bundesländer liegt, solche Dinge da zu entscheiden.
Mal verboten, mal erlaubt, mal können Schulen selbst entscheiden.
Weil es eine Bildungsfrage ist?
Genau, weil das deswegen in den Ländern liegt, die Hoheit für diese Entscheidung. Und zum Beispiel in Hessen gibt es ein Verbot von Smartphones an Schulen. In Schleswig-Holstein hat der Ministerpräsident Daniel Günther das auch schon mehrfach gefordert, dass er das für sinnvoll hält, ein Social-Media-Verbot wiederum. Also da gehen auch so ein bisschen die Begriffe durcheinander. Ne? Manchmal ist es ein Handyverbot, manchmal ist es ein Social-Media-Verbot. Ich glaube, es gibt kein Bundesland, was das gerade nicht diskutiert.
Mein Argument ist, wir drohen eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen mit Blick auf ihre psychische Gesundheit, aber auch auf ihre Konzentrationsfähigkeit, auf ihre schulische Leistungsfähigkeit im Stich zu lassen, wenn wir uns diesem Thema nicht ernsthaft widmen.
Wir haben dazu ja auch mit der Bundesbildungsministerin, mit der Karin Prien von der CDU gesprochen. Die hat auch gesagt, dass sie sich massiv dafür ausspricht, ein Social-Media-Verbot bis 16. Das kann sie nicht beschließen für ganz Deutschland. Sie kann das aber empfehlen sozusagen und der Debatte damit nochmal einen neuen Anstoß geben.
Altersverifikation ist eben ein wirksamer Lösungsansatz und dazu müssen viele andere Dinge wie eine bessere Medienerziehung zum Beispiel natürlich dazukommen.
Klar, ne? Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage, weil ja immer so diese Argumentation ist, Verbote können ja auch Dinge erst recht attraktiv machen. Verbote können umgangen werden. Es gibt vor allem auch viele Lehrerverbände, die da gar nicht so begeistert sind, weil sie natürlich am Ende auch diejenigen sind, die das da umsetzen müssen vor Ort in den Schulen. Mich haben am Ende überzeugt eigentlich die WissenschaftlerInnen, und zwar also beide, sowohl diese dänische Forscherin aus der Psychiatrie als auch die deutsche am UKE, die beide gesagt haben, eigentlich in einer idealen Welt würden die Firmen diese Social-Media-Angebote so machen, dass das sicher ist für Jugendliche. Und dann könnten wir das alle nutzen und wir bräuchten keine Verbote. So, aber solange das so nicht ist, brauchen wir das Verbot. Und wie wir das durchsetzen, das ist natürlich genau die nächste Frage, weil da haben wir ja nur begrenzt Einfluss.
Weil die ganzen Tech-Unternehmen in den USA oder TikTok in China sind.
Richtig, genau.
Wir haben uns europaweit verständigt, bei den großen Plattformen möglichst gemeinsam zu handeln.
Also es gibt diesen Digital Services Act, der von der EU schon beschlossen ist, in Kraft getreten ist und jetzt auch in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Der soll die Tech-Plattformen besser regulieren. Aber es ist ja, wie es immer ist. Die EU macht irgendwelche schönen Gesetze und im Silicon Valley ist das manchmal vielleicht gar nicht ganz so entscheidend, dass man sich daran hält.
Ich sehe total die Gefahren, die du ja auch schon geschildert hast. Ich denke aber auch so ein bisschen daran, als wir jung waren, da hieß es immer, ihr guckt zu viel Fernsehen, spielt doch mal lieber mehr draußen. Dann waren es die Computerspiele. Und bei Social Media, das ist ja nochmal ein anderes Medium, das auf der einen Seite eben diese Gefahren birgt, die du eben auch schon genannt hast. Andererseits kann das ja auch für viele von Vorteil sein. Ich denke da zum Beispiel an junge Menschen, die in vielleicht sehr kleinen, sehr verschlossenen Communities leben, vielleicht feststellen, dass sie zum Beispiel homosexuell sind und das dort nicht leben können, die dann Gleichgesinnte finden, für die das einen total positiven Effekt haben kann, vielleicht sogar ein Lebensretter auch mal sein kann. Ich sehe die Kritik an Social Media, aber kann man das wirklich verbieten?
Natürlich gebe ich dir total recht, dass das für manche auf jeden Fall auch gut sein kann. Es wird dann oft so gesehen als, die sind ja trotzdem in sozialer Interaktion. Das sind ja soziale Netzwerke, die treffen da ja Menschen, die interagieren. Aber aus Sicht von Psychiatern ist es nicht das Gleiche, wenn du interagierst mit einem echten Menschen oder wenn du interagierst auf Social Media so, ne? Oder mit ChatGPT oder eben diesen Sprachassistenten.
Und was sagen die Schülerinnen und Schüler, mit denen ihr gesprochen habt, zum Thema Handyverbot, gerade auch mit Blick auf die künstliche Intelligenz, die ja eben potenziell auch die Bildschirmzeit nochmal steigen lassen kann?
Also ich habe da zum Beispiel in Kiel bei einem KI-Workshop einige Jugendliche getroffen von Kieler Schulen und die haben so ein bisschen berichtet, ja, dass sie das viel bei den Hausaufgaben benutzen und auch mal bei der Lateinarbeit und so. Und wenn man dann nach dem privaten Bereich fragt, dann haben sie erst gesagt, nee, nee, gar nicht. Und dann so nach und nach kam dann so raus.
Ich habe, als ich meiner Freundin mal gestritten habe, wusste ich, was ich sagen soll. Und habe ich ChatGPT gefragt, was ich sagen soll. Habe ich aber kopiert und da reingesendet.
Und hat er einen guten Ratschlag gegeben?
Ja, war ganz gut. Hat sich geklärt.
Die anderen Jugendlichen, seine Freunde, haben dann da so reagiert, so, was, das hast du wirklich gemacht? Das ist ja schon ein bisschen krass. Das kannst du doch irgendwie nicht machen.
Also, würde ich niemals denken. Also, wenn ich mir eine Person persönlich schreibe, also, würde ich das schon echt krass finden, wenn die irgendwie die Antwort mit ChatGPT macht. Also,
ich habe schon bei sehr vielen Freundinnen mitbekommen, vielleicht ist es auch bei Mädchen mehr als bei Jungs, wenn die sich streiten, dass sie wirklich Argumente durch ChatGPT sich raussuchen und die auch nutzen, weil man selber nicht weiß, was man schreiben soll.
Also man merkt schon, dass es also einmal so unterschiedliche Positionen gibt und dass auch einige wirklich da auch eine Hemmung haben und sagen, ja, aber komm, Konflikte musst du doch dann wirklich unter Menschen klären. So, ne? Das kam gerade von den Mädchen an der Stelle.
ChatGPT sagt ja auch das, was die andere Person hören will, damit sich der Streit klärt und das ist ja nicht sinnbringend dann, weil sich der Streit dann ja auch wiederholen kann durch dieselben Probleme.
Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, wird das dann irgendwann so, dass sich nur noch die eine KI mit der anderen unterhält, weil jeder für seine Antworten an die andere Person sich dort wieder Input besorgt sozusagen, wie absurd das eigentlich ist. Das sehen die schon auch, aber die finden es trotzdem schon auch faszinierend. Ne? Das merkt man natürlich schon, dass wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann wollen die das auch ausprobieren. Das ist ja auch logisch.
Und sag mal, was sagt euer ChatGPT-Recherche-Sparring-Partner denn dazu, dass wir als Gesellschaft darüber diskutieren, KI zumindest für Jugendliche etwas einzuschränken?
Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man so ein Tool nutzt. Wenn es hilfreich ist, um etwas zu lernen, weder um kreative Ideen zu entwickeln, dann ist das ja etwas Positives. Aber es ist immer wichtig, darauf zu achten, dass es in einem gesunden Maß bleibt.
Das musst du aber auch sagen, oder?
Ich versuche einfach ehrlich zu sein und eine ausgewogene Perspektive zu bieten.
Ehrlich gesagt ist das ja gar nicht so dumm als Antwort, auch wenn es auch wieder so eine hohle Phrase ist. Aber ich muss sagen, von den Antworten waren wir schon auch dann oft so ein bisschen enttäuscht, weil das ganz oft so sehr abwägende Antworten sind, weil es so ein sehr ausgewogenes, naja, einerseits, andererseits, sowohl als auch. Man muss darauf achten, aber auch, also oft so Worthülsen, wo man das Gefühl hat, eine richtige Substanz steht dahinter nicht. Und eine richtige Meinung hat das Programm natürlich auch nicht.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Die Doku von Sinje Stattlich, Simona Dürnberg und Mareike Fuchs für das Politikmagazin Panorama 3 findet ihr auf ndr.de. In dem Film erzählen sie auch von einer Schule in Dänemark, die vor Jahren Tablets für alle Schülerinnen und Schüler angeschafft hat. Diese Schule versucht das aber wieder umzudrehen und setzt wieder mehr auf Stift und Papier. Den Link zur Doku, den findet ihr in den Shownotes. Autor der Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion: Christine Frei, Christiane Gerhäuser-Kamm, Viktor Völzner-Weresch und Christine Dreier. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elina Kuch. Wir hören uns.